Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Militärstaatsanwalt Horst Weißmantel versicherte zu Beginn, dass er alle Räume in der Andreasstraße wie Archive, die Datenerfassungsstelle und Verbrennungsräume gesichert habe. Im Verlauf der Diskussion verlangten die Vertreter der neuen politischen Kräfte Auskunft über Standorte von Objekten des ehemaligen MFS im Bezirk Erfurt. Nach mehrmaligen Nachfragen gab der Leiter der Bezirksdienststelle, General Josef Schwarz, Antwort. Er musste dabei mehrfach von seinen Mitarbeitern auf weitere Objekte hingewiesen werden, die er offenbar vergessen hatte.
Ziemlich nüchtern berichtete der Rundfunk der DDR, Sender Weimar, am 6. Dezember 1989 über ein ziemlich spektakuläres Ereignis. Zwei Tage zuvor hatten Bürgerrechtler das Gebäude der Staatssicherheit in der Erfurter Andreasstraße besetzt. Sie hatten damals den Verdacht, dass dort Stasi-Akten vernichtet werden, und das wollten sie verhindern. Und zum ersten Mal haben sich damit Zivilpersonen in der DDR Zutritt zu Anlagen der Staatssicherheit verschafft. Und letztlich haben sie nicht nur Einblick in ein Gebäude erzwungen, sondern in das System Staatssicherheit selbst. Eine tragende Säule der SED-Herrschaft war damit erschüttert. Wie die funktioniert hat, das kann man sich heute in der Erfurter Andreasstraße ansehen. Henry Bernhard war für uns dort.
Das Beklemmendste ist die Haftetage. Die niedrige Decke, die dem Besucher schon beim Betreten die Luft nimmt. Die engen Zellen, 6 Betten auf engstem Raum, ein Kübel. Für besondere Fälle noch die schallisolierte Zelle, die den Häftling psychisch zermürben sollte. Das Untersuchungsgefängnis der Bezirkszentrale der Staatssicherheit in Erfurt lag in den oberen Etagen des Gefängnisbaus aus dem 19. Jahrhundert. Darunter hatte die Volkspolizei der DDR ihr Gefängnis. Platz für 300 Häftlinge. Seit 6 Jahren ist das Haus ein Bildungsort, der mehr erzählt als die Geschichte vom Stasi-Gefängnis, wie der Leiter des Hauses, Jochen Voigt, anmerkt.
Es sind immer Journalisten gewesen, die in den ersten Jahren uns als Stasi-Gedenkstätte bezeichnet haben. Und da war ich furchtbar allergisch. Ich habe jetzt zwar gerade ein Seminar zum Thema Staatssicherheit, was mir auch wichtig ist, aber es ist nicht unser Kernthema. Unser Kernthema ist die SED-Diktatur.
Haft, Diktatur, Revolution heißt die Ausstellung. Sie erzählt dreigeteilte Geschichte des Stasi-Gefängnisses, die Mechanismen der SED-Diktatur und die Selbstermächtigung der Bürger in der Revolution von 1989. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, lobt diese Verbindung.
Thüringen ist Vorreiter. Thüringen ist Vorreiter mit dieser Art der Präsentation dessen, was Diktatur war und wie sie überwunden worden ist. Und das finde ich das Tolle hier, dass man hier in einem Haus alles deutlich machen kann, an diesem authentischen Ort.
Schon der Eingang zum Ausstellungsteil Diktatur selbst ist ein eindringliches Symbol für die Funktionsweise des SED-Staats. Wie ein Krake prangt an der Decke das Emblem der SED, deren vielzählige Arme an den Wänden heruntergreifen.
In die Mitte diese Sozialistische Einheitspartei mit dem Symbol, mit den sich schüttelnden Händen und der wehenden Fahne im Hintergrund, und dann einfach so Abzweigungen zu den gesellschaftlichen Bereichen, in denen sich die Partei eingemischt hat. Und wir kamen ziemlich schnell bei der Recherche dahinter, das waren alle Bereiche, Jugendorganisationen, Justiz, Wirtschaft, Medien, und dann immer so nach dem Prinzip pars pro toto ein Beispiel mit untergeordnet, damit man sieht, da gab es auch eine Betriebsparteigruppe, hier hat auch die SED mitgemischt.
Die Stasi, ihrem Selbstverständnis nach Schild und Schwert der Partei, ist da nur ein Bereich von vielen, die dazu beitrugen, die SED-Herrschaft aufrechtzuerhalten. Ein Instrument, um die Bevölkerung einzuschüchtern und zu disziplinieren. Nicht selten auch die Stasi-Zuträger selbst.
Das ist ja mittlerweile schon ein Archetyp im deutschen Fernsehen um 20.15 Uhr. Wenn du einen Bösewicht brauchst, ach komm, lass uns einen Stasi-Mann nehmen, so wie früher im Kasperltheater das Krokodil. Das ist wirklich zu einfach. Wir müssen differenzieren, wir müssen genau hinschauen.
Die Ausstellung schaut genau hin, vor allem auf Biografien von Opfern, aber auch von Tätern. Erzählt von Zeitzeugen, die in Audio- und Videostationen zu Wort kommen, aber auch mit popkulturellen Mitteln wie Comics. Berührende Bildreihen, die von Konflikten erzählen, zwischen Anpassung ans System und Selbstbehauptung. Und über die Folgen, die eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung haben konnte. Für eine junge Künstlerin etwa, die sich entscheiden muss, entweder wahrhaftig zu malen und gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden oder dem parteitreuen Stil zu folgen und davon leben zu können.
Ich habe von Anfang an vermieden, in der Sprache des Akademikers hier aufzutreten, denn Ausstellungstexte schreiben oder Bildungsprojekte machen, mit Jugendlichen Workshops durchführen, da muss man eine möglichst einfache Sprache wählen, eine, die verstanden wird. Und das gelingt uns, glaube ich, auch immer besser, dass wir eben mit Comics oder mit Stop-Motion-Filmen oder auch mit Musikworkshops die Themen, die ja auch junge Leute interessieren, also was ist heute Meinungsfreiheit, was ist Demokratie, mit denen zusammen diskutieren und da kommen auch tolle künstlerische Ergebnisse raus.
Die Andreasstraße ist in Erfurt ein fester Begriff und erregt inzwischen national und international Aufmerksamkeit. 2014 erhielt sie den Preis der britischen Reisejournalisten für herausragende und innovative Tourismusprojekte, da hier an Unterdrückung und Befreiung erinnert würde. Zurzeit hospitiert ein kambodschanischer Mitarbeiter des Tuol-Sleng-Genozidmuseums, die Polin Małgorzata Cybulska, hat ihr Volontariat hier absolviert. Sie führt oft Besucher durch die Ausstellung.
Möchte ich diese Perspektiven auf jeden Fall noch weiter erweitern? Wo fängt, das ist auch immer wieder die erste Frage, mit den Jugendlichen vor allem, wo fängt es an, sich anders zu positionieren oder Nein zu sagen oder doch zu sagen, ich möchte mich in diesem System nicht abfinden, möchte ich etwas anderes machen. Und das finde ich sehr wichtig, darüber zu diskutieren mit Jugendlichen, diese positive Seiten auch immer wieder zu verdeutlichen und zu zeigen, wie können wir anders machen. Auch betrifft das Gegenwart.
Denn so selbstverständlich wie der Ort heute ist, mit seinen Ausstellungen und Bildungsveranstaltungen, so wenig selbstverständlich war auch noch lange nach 1989, dass es ihn überhaupt geben wird. Als das Gefängnis 2002 endgültig aufgegeben wurde, wollte die Stadt das Gebäude abreißen. Erbittert wurde damals gestritten, auch von Bürgerrechtlern, die den authentischen Ort erhalten wollten, wie etwa Barbara Sengewald.
Also wir als Gesellschaft für Zeitgeschichte haben wirklich da ganz viel mitbewegt und darum gekämpft, dass dieses Gebäude erhalten wird. Und nicht nur, dass es eine Gedenkstätte wird. Für uns ist das Entscheidende, dass dort politische Bildung stattfindet. Und ich finde, politische Bildung ist gerade jetzt ganz, ganz wichtig. Also was man lernen kann aus der Diktatur, wie nötig es ist und wie wichtig es ist und auch wie erfolgreich es sein kann, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben und danach zu handeln.
Sagt die ehemalige Bürgerrechtlerin Barbara Sengewald. Sie war eine der etwa 500 Frauen und Männer, die am 4. Dezember 1989 die Erfurter Stasi-Bezirksverwaltung besetzt haben. Und damit in einen Bereich der SED-Herrschaft vorgedrungen sind, der bis dahin wohl wie kaum ein anderer mit dafür gesorgt hat, dass diese Herrschaft überhaupt funktionieren konnte. Die Aktion verlief friedlich, aber das war nicht unbedingt abzusehen. Denn für die Staatssicherheit, und das war damals wohl allen klar, ging es um die Existenz.
Wenn hier mit diesen Untersuchungsgruppen in Bereiche vorgestoßen wird, die wir als Konspiration bezeichnen, muss ich das weiter ablehnen,
sagte der damalige Leiter der Spionageabwehr des Bezirks Erfurt nach der Besetzung im DDR-Rundfunk. Mit Namen wird er dort nicht genannt, aber nach wochenlangem Wachehalten und einem Hungerstreik erreichten die Besetzer schließlich, dass die Stasi-Akten erhalten bleiben. Aber wie ging es denn eigentlich los am 4.12.1989? Henry Bernhard berichtet.
Wir sind hier nicht in Leipzig, wir sind nicht in Berlin. Hier sind die Städte kleiner und hier dauert es etwas länger. Aber dann geht's richtig los und das schauen wir uns hier mal an.
Der Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt, Jochen Voigt, führt eine Gruppe polnischer und deutscher Lehrer durch seine Ausstellung. Draußen im Innenhof erinnern großformatige Zeichnungen auf einem schwarzen Glaskubus an die Ereignisse von 1989.
Die Andreasstraße ist an diesem 4. Dezember 1989 plötzlich ein Ort von einer wirklich revolutionären Umwälzung, weil zum ersten Mal die Geheimpolizei der DDR besetzt wird. So dass innerhalb von 2 Stunden die Staatssicherheit wirklich lahmgelegt war. Am Vormittag gegen 11 Uhr schreibt dieser Herr, den Sie hier sehen, das ist der General Schwarz, der Chef der Staatssicherheit hier in Erfurt, ein Fernschreiben nach Berlin und schreibt, unbekannte Subjekte sind eingedrungen in unser Objekt, wir können nicht mehr arbeiten, wir müssen die Segel streichen. Und das war der Beginn vom Ende der Geheimpolizei der DDR. Also hier war wirklich Risiko dabei in Erfurt, keiner wusste, wie die Staatssicherheit sich verhält. Also insofern glaube ich, ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Problem ist nur, das wissen in Deutschland die wenigsten.
Am 4. Dezember 1989 ist Erich Honecker längst abgetreten, die Mauer gefallen. Die Stasi heißt seit gut 2 Wochen NASI, korrekt Amt für nationale Sicherheit. Der Hausmeister der Andreaskirche in Erfurt sieht, dass aus den Schornsteinen der Stasi-Bezirksverwaltung gegenüber schwarzer statt wie sonst weißer Rauch steigt. Er informiert eine Freundin, die taucht umgehend bei Gabi Stötzer auf.
Ich habe komischerweise am 4.12. mit die Stasi besetzt.
Die Künstlerin Gabi Stötzer ist damals 36 Jahre alt. Sie hat schon jahrelang Frauen zusammengebracht, Kunstaktionen veranstaltet, widersprochen. Ein Jahr hatte sie im Frauengefängnis Hoheneck gesessen.
Die Kerstin Schön und die Sabine Farmir, die standen übrigens hier vor der Tür und haben dann früh gesagt, wir müssen jetzt die Stasi besetzen, die vernichten Volkseigentum, unser Eigentum. Und dann hatte die ja schon an der Tür den Plan, ne? Also wir gehen zum Bürgermeister, wir gehen zur SED-Parteileitung, wir gehen zur Staatsanwalt und wir gehen zum Volk und machen das öffentlich. Ne? Und zu mir sind sie gekommen, weil sie gedacht haben, die ist verrückt genug, das mitzumachen. Ja, also ich habe dann gleich gesagt, wir müssen noch mehrere Frauen holen. Ne? Und dann haben wir, glaube ich, bei Büchners geklingelt und Teli ist mitgegangen. Die gehörte ja auch zur Künstlerinnengruppe.
Ja, für mich konkret ging es an dem Tag so los, dass zu sehr früher Stunde, es war noch dunkel draußen, Kerstin Schön bei mir geklingelt hat an der Tür. Und gesagt hat, es werden Akten verbrannt und das muss unbedingt gestoppt werden. Wir wollen heute mit vielen zusammen die Stadtsicherheit besetzen.
Teli Büchner, damals 29 Jahre alt und im vierten Monat schwanger.
Und ich musste erst mal wach werden, aber ich habe keine Sekunde gezögert, weil es einfach in der Folge der Dinge, dass hier unsere Akten vernichtet werden, das ging einfach nicht. Das war völlig klar, dass das gestoppt werden muss.
Teli hat sich auch zurecht gemacht und dann sind wir einfach los. Ja, da sind wir dann in die Trabanz gestiegen.
Die einen werden zu Hause rausgeklingelt, andere auf der Arbeitsstelle angerufen. Barbara Sengewald, damals 36, erreicht der Anruf gegen 7.30 Uhr in der Produktionsgenossenschaft Mahler Nord.
Also Gabi Stötzer hat Elisabeth Kaufhold in ihrer Arbeitsstelle angerufen. Wir hatten ja alle kein Telefon und deswegen ging das nur in den Arbeitsstellen. Und Elisabeth hat mich dann angerufen und ich bin dann sofort los. Ich bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich muss jetzt zur Staatssicherheit, die verbrennen Akten, wir müssen das irgendwie verhindern. Ja, und der Chef dort war sehr verständnisvoll und hat gesagt, klar, gehen Sie. Es war ja auch schon Dezember, es war ja schon einiges vorausgegangen. Also er wusste ja, welche Rolle ich spiele oder was ich da so mache. Ja, und dann bin ich zur Stasi gekommen, also hier zur Andreasstraße, zur Bezirksverwaltung. Da waren noch nicht so viele da.
Und Sabine ist dann in die Großbetriebe gegangen, dann wie so ein Mantra gesagt, wir besetzen heute die Stasi und überlegen sich, was sie mitmachen können. Die haben dann teilweise auf einen Betriebsfunk ausgerufen, die Frauen besetzen heute die Stasi, sie kriegen heute frei, wenn sie da mitmachen. Also es war schon eine Situation, die knisterte. Aber es brauchte eben jemand, der das Streichholz angezündet hat.
Barbara Sengewald und Gabi Stötzer fahren weiter zur Staatsanwaltschaft. Die DDR habe ja immer behauptet, ein Rechtsstaat zu sein. Also sei das Verbrennen von illegal beschafften Informationen doch verboten, wollen sie argumentieren.
Nee, wir sind einfach rein. Also wir sind einfach unten in dieses Gebäude rein und sind an der Sekretärin vorbei zu diesem Staatsanwalt eben, Bezirksstaatsanwalt Sander. Der hat uns hingehalten, hat immer wieder gesagt, er ist nicht zuständig und das wäre nicht seine Kompetenz. Und da wird der Militärstaatsanwalt zuständig, weil die Stasi ein Militärobjekt ist und so weiter und so weiter. Er hat auch zwischendurch immer wieder telefoniert, wie wir wissen, auch mit Generalmajor Schwarz.
Major Schwarz hat gesagt, na ja, wenn die kommen, dann werden sie verhaftet. Ne? Und das hörte sich aber besser an wie erschossen. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kannte das ja schon. Dann habe ich gesagt, okay, da gehen wir eben rein, um sich da verhaften zu lassen. Ja, ich dachte, lasst ihn mal alle zusammen in einer Zelle sitzen.
Als der Bezirksstaatsanwalt zusagt, dass der Militärstaatsanwalt unterwegs sei, fahren die beiden Frauen zurück in die Andreasstraße. Zur gleichen Zeit informieren andere, unter anderem Teli Büchner, die Medien, den Rat des Bezirkes, den Bürgermeister. Sie wollen eine möglichst breite Öffentlichkeit zu ihrem Schutz. Vor der Stasi-Bezirksverwaltung steht inzwischen eine große Menge. Die Stasi hatte nur 10 von ihnen eingelassen, in der Hoffnung, die zu täuschen und abzuwiegeln.
Das haben wir von Anfang an gesagt, wir gehen rein, die Bevölkerung steht hinter uns, was wir gar nicht wussten, aber was wir angenommen haben. Und es soll friedlich sein, das ist ganz wichtig. Ja.
Und wir standen dann vor dieser Tür, haben uns erstmal versucht durchzuarbeiten, weil wir hatten gehört, dass eine Delegation von 10 Leuten im Gebäude drin sein soll. Und nun wusste aber keiner, wo sind die denn? Reden die wirklich oder sind die inzwischen schon irgendwo weggesperrt? Und deswegen haben wir gefordert, dass wir auch reinkommen und da führte kein Weg rein. Die haben gesagt, es gibt eine Verhandlungsgruppe hier drin und mehr kommen nicht rein. Und dann sagte jemand, geht hinten rum. Und genau das haben wir gemacht.
Vor dem Hintereingang steht schon seit dem frühen Morgen ein LKW der Stadtwerke quer, um den Abtransport von Akten zu verhindern.
Und das war, als wir am Hintereingang waren, für mich so der einzige Moment, wo ich mal so ganz kurzen Atem angehalten habe, weil ich auch die Angst bei diesen jungen Uniformierten gesehen habe, die auch in dem Moment nicht wussten. Die sahen sich auf einmal so einer großen Gruppe von Leuten gegenüber, die sehr entschlossen waren. Und was sollten sie jetzt machen? Bewaffnet waren sie. Da hätte nur einer irgendwo durchdrehen müssen, zum Beispiel in so einer Situation. Und die Situation gab es ja auch durchaus andersrum. Ne?
Die Stasi in Erfurt ist wie überall in der DDR schwer bewaffnet. Zur Verteidigung stehen 25 leichte Maschinengewehre, 2 schwere Maschinengewehre, 206 Maschinenpistolen und 6 Panzerfäuste bereit.
Die sind von hinten rein. Ich stand mit Angelika und anderen vorne, also am Haupteingang. Ja, wie sollte man das sagen? Ich habe nicht geklopft, ich habe da dran gehauen an die Tür und habe gesagt, ich gehöre dazu, ich muss jetzt hier rein, ja. Und die Tür ging auf und wir sind also dann vorne rein.
Dann waren wir drin. Also ich habe in Erinnerung, es waren ganz leere Gänge dort. Es huschte mal so ein Schatten von links und von nach rechts. Es gab dann verschiedene Gruppen, die im Haus unterwegs waren. Und ich war in einer Gruppe mit drin, die Öfen sehen wollten. Wo wir ja nun auch die Akten retten wollten vor der Verbrennung. Und das war ein Katz-und-Maus-Spiel über eine geraume Zeit. Also wir haben hier gar keine Öfen. Wir sind hier an die Fernwärme angeschlossen. Wir gucken mal oben, wo jeder Mensch weiß, die Öfen sind doch unten. Wir waren irgendwann im Keller und da waren sie alle, die Säcke und die Öfen.
Und da haben sie dann Filme, Fotos und Papier gefunden, Aktendeckel mit Rücken abgekratzt, auch teilweise, dass man nicht wusste, was sie geforscht haben. Ja.
Wir haben dieses Fernschreiben vorliegen vom Generalmajor Schwarz, der hier die Stasi in Erfurt damals befehligt hat. Der schreibt dann irgendwann so gegen 10, 11 nach Berlin, wir sind nicht mehr arbeitsfähig, unser Objekt ist lahmgelegt.
Viele waren beteiligt, aber am Anfang stand der Mut und die Entschlossenheit einiger weniger Frauen, betont Gabi Stötzer.
Die Frauen haben eher Nein gesagt als Männer. Und das war einfach unser Vorlauf. Und dann hatten wir einfach, naja, auch noch den Enthusiasmus der Jahrtausende, dass die Frau einfach noch nicht in der Öffentlichkeit war. Die haben die sowieso unterschätzt. Die gab es damals für sie gar nicht. Also Frauen existierten gar nicht für die, weder in ihrer Hierarchie, die war ja männlich, oder überhaupt auch im Widerstand. Und das war ja unser Vorlauf. Deswegen konnten wir ja da plötzlich uns aktiv wirklich bewegen, weil die gar nicht hinterherkamen, dass wir auch was zu sagen hatten.
Der Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Jochen Voigt, weist auf die nationale und internationale Bedeutung der Besetzung der Erfurter Stasi-Bezirksverwaltung vor 30 Jahren hin.
Und das ist ein Meilenstein der friedlichen Revolution, dass das dann sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Das gehört auch zu der Geschichte, dass dann Suhl, Rostock, Leipzig auch noch dran sind, dass da auch die Stasi besetzt wird. Aber es beginnt eben hier in der Andreasstraße in Erfurt. Hier wird erstmals mit friedlichen Mitteln eine Zentrale der verhassten Geheimpolizei und die dazugehörige Haftanstalt besetzt. Und das ist wirklich einzigartig weltweit, denn die machen ja dann auch noch den nächsten Schritt, die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, und schnappen sich die gesicherten Akten und lagern die hier ein in den leeren Gefängniszellen. Das heißt, sie machen über Nacht aus einem Knast ein Archiv. Wie geil ist das denn? Hier beginnt eigentlich, wenn man so will, in der Andreasstraße das, was wir heute als Aufarbeitung der SED-Diktatur bezeichnen. Und das kann man doch mal wirklich feiern.